unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Jesus, der Urheber, der das Urheberrecht auf unsere Rettung hat. Kennen Sie noch aus der Werbung den Spruch, wer hat's erfunden? Genau. Und was haben Sie erfunden? Ricola, das Kräuterbonbon. Ob das jetzt so die entscheidende, weltverändernde Erfindung ist, weiß ich nicht. Aber Sie haben auch noch andere gute Dinge erfunden. Wenn jemand etwas erfindet, dann kann er darauf ein Patent anmelden und hat alle Rechte auf das Produkt, auf den Namen des Produkts, kann sich das schützen lassen. Und überall, wo dieses Recht gilt, muss das berücksichtigt werden. Es gibt natürlich auch Länder, wo Plagiate zum guten Ton gehören, wo man eine Rolex-Uhr für 9 Euro kriegen kann und wo man T-Shirts dann mit entsprechenden Aufklebern bekommt, die aber nichts damit zu tun haben, dass es wirklich diese Marke wäre. Urheberrecht. Jesus, der Urheber, der das Urheberrecht hat auf unsere Rettung, schreibt der Hebräerbrief. Gott, der Vater, hat sich diese Rettung so ausgedacht. Und Jesus hat sie ausgeführt und bewirkt. Und er ist der Einzige, der sie uns geben kann. Da gibt es kein Durchmogeln. Da werden alle Plagiate irgendwann entlarvt, denn am Ende steht der Urheber. Oder vielleicht sagen wir besser, am Ende stehen wir vor dem Urheber. Nur Jesus kann uns retten, kann Heil schenken. Nur Jesus kann machen, dass wir wirklich bei Gott ankommen, dass wir für immer bei Gott sein dürfen. Vor Gott zählt nur das für unsere Rettung, was Jesus getan hat. Die Plagiate sind unser eigenes Gutsein, unsere edle Gesinnung, unsere Spendenfreudigkeit, unser Fleiß, unsere Frömmigkeit, unser gesellschaftlicher Einsatz, unsere Zugehörigkeit zur Kirche oder irgendeinem engagierten Verein. All das zählt für unsere Rettung letztlich nicht. Was zählt, ist Jesus. Was er getan hat, was es ihnen gekostet hat. Und genau das, wie es zu dieser Rettung kam und was es ihnen gekostet hat, das erzählt die Passionsgeschichte. Und heute nehmen uns drei Verse aus dem Hebräerbrief mitten in diese Passionsgeschichte hinein. Und sie machen uns nochmal ein paar Dinge deutlich über Jesus, wer er ist und was das für uns bedeutet. Drei Gedanken, was entlang an den drei Versen des Hebräerbriefs, was sie uns über Jesus deutlich machen. Den ersten Vers habe ich überschrieben, der echte Jesus. Als er noch auf der Erde lebte, hat Jesus sich im Gebet mit Bitten und Flehen an Gott gewandt, der ihn vom Tod retten konnte. Mit lautem Rufen und unter Tränen hat er seine Not vor ihn gebracht. Mit diesem Vers stehen wir sofort im Garten Gethsemane. Ich weiß nicht, wer schon mal in Jerusalem war und auch dann die Möglichkeit hatte, diese alte Ölbaumplantage zu besuchen, die wohl der Garten Gethsemane ist und wohl damals schon ein Olivenhain war. Heute zeigt man manche dieser knorrigen Ölbäume und sagt, die können bis zu 2000 Jahre alt werden. Also vielleicht waren manche dieser Bäume schon dabei, als Jesus hier betete. Aber zumindest hat es sehr ähnlich ausgesehen, wie man es heute noch dort finden kann. In diesen Garten ging Jesus anscheinend öfter, denn es ist für Judas keine Schwierigkeit, ihn dort aufzustöbern. Das heißt, es war ein Ort, wo Jesus sich wahrscheinlich bei Festen öfters aufhielt und die Nacht dort verbrachte. Doch diese Nacht ist anders, die Nacht, in der er verraten wird und wo am nächsten Tag der Tod auf ihn wartet. Diese Nacht ist anders und er geht in diesen Garten, um noch einmal mit Gott zu reden, mit dem Vater im Himmel. Und er nimmt einige, seine Jünger alle eigentlich mit in den Garten und dann nimmt er einige noch ein Stück weiter mit in seine Nähe, damit sie bei ihm sind in dieser Stunde, die ihm nicht leicht fällt. Und was tun die Jünger? Sie pennen ein. Auf vielen Bildern wird diese Szene dargestellt, wie Jesus im Gebet mit Gott ringt und wie im Hintergrund die Jünger schlafen. Und vielleicht sind diese schlafenden Jünger auch so ein bisschen ein Prototyp für Jünger, für Nachfolger von Jesus und Nachfolgerinnen damals und heute. In entscheidenden Momenten pennen sie ein. Kennen Sie auch, oder? Beim Krimi im Fernsehen. Ganz spannend und trotzdem eingepennt. Ist jetzt nicht ganz so entscheidend. In Zeiten von Mediathek kann man das alles ja zurückspulen und nochmal gucken. Oder am nächsten Tag, wenn man nicht ganz so müde ist. Aber ist es nicht auch sonst im Leben manchmal so, dass Christen einpennen, wenn es gerade wichtig wäre, wach zu sein? Wie viele von uns Christen haben im Dritten Reich geschlafen und nicht gemerkt, was da passierte? Und wie werden andere Generationen über uns denken? Wo werden sie sagen, wo konntet ihr eigentlich nur so schlafen? Im persönlichen Umfeld kriegen wir manches nicht mit, aber manches könnte auch aus gesellschaftlichen oder politischen Zusammenhängen uns im Nachhinein deutlich werden, wo wir geschlafen haben. Jesus betet, leidet, schwitzt Blut und Wasser, versinkt in Tränen und die Jünger schlafen. Jesus musste alleine durch. Das macht diese Situation deutlich. Gott sei Dank ist sie uns trotzdem überliefert, wie auch immer. Sie zwischendurch doch die Augen mal auf hatten und Fetzen mitkriechten oder ob Jesus mit ihnen zwischen Ostern und Himmelfahrt das Ganze nochmal durchgegangen ist und sie darüber nochmal gesprochen haben. Wie auch immer, Gott sei Dank ist uns diese Szene auf jeden Fall überliefert, was da passiert ist. Dieser Moment, in dem viel, ja ich würde sogar sagen alles, auf dem Spiel steht, was unser Heil angeht. Denn in dieser Situation, in diesem ziemlich dunklen Garten, wo kaum ein Mensch sonst noch ist, wäre es für Jesus ein leichtes gewesen, aus diesem Garten eben mal über den Ölberg nach außerhalb abzuhauen und sich den Zugriff und dem Tod zu entziehen. Ja? Jesus hätte an dieser Stelle ohne Schwierigkeiten noch aus diesem Weg ausbrechen können. Und wenn das passiert wäre, wäre für uns alles verloren. Wenn Jesus den Weg ans Kreuz nicht gegangen wäre, wäre für uns und unsere Beziehung zu Gott alles verloren. Und darum stellt sich Jesus. Und wie gut, dass diese Szene berichtet wird, wie er vor Angst zittert und weint und wie ihm dieser grausame Tod zusetzt. Und das Besondere an diesem Tod ist ja nicht nur, dass er ein Tod ist wie jeder andere auch, sondern Jesus wird in diesem Moment, wo er stirbt, völlig alleine sein, von Menschen verlassen, da stehen noch einige unterm Kreuz, die über ihn spotten, aber auch von Gott verlassen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schreit er am Kreuz. Warum? Weil Gott sich abwenden wird am Kreuz. Weil Jesus mit all der Schuld und all dem Versagen und all dem Kaputten beladen ist, was wir Menschen so produzieren. Alles liegt auf ihm und darum muss sich Gott abwenden. Weil dieses Kreuz einerseits der Triumph des Feindes und der Feinde über Jesus ist und gleichzeitig das Gericht Gottes über die Sünde der ganzen Welt. Tod als Folge der Sünde, eines verfehlten Lebens, eines Lebens, was sich von Gott abwendet, was seine eigenen Wege geht. Da kann nur Tod folgen. Genau das nimmt Jesus auf sich. Und darum, weil Gott mit Sünde nichts zu tun haben kann in seiner Heiligkeit, muss sich Gott in der Situation von Jesus abwenden und er muss es ganz alleine tragen. Und das für den, der immer beim Vater war und der sein ganzes Leben in Übereinstimmung mit diesem Vater gelebt hat. Wie schrecklich. Und da berichtet uns die Bibel und auch eben dieser Vers aus dem Hebräerbrief, dass Jesus da kämpfen musste. Jesus war nicht gelassen vor dem Tod, so wie Sokrates. Und die Leute staunten, wie der so sterben kann. Nein, Jesus musste kämpfen. Weil Jesus echter, wahrer Mensch war und kein Superheld. Superhelden sind ja im Moment gerade groß in Mode. Wie viele Filme zeigen sie mit ihren Superkräften, manchmal auch mit ihrer besonderen Unverletzlichkeit. Und wir könnten leicht meinen, dass Jesus vielleicht so ein Superheld war, dem das alles nichts ausmachte und der den Tod mit Leichtigkeit dann auf sich nimmt und dann ja irgendwie wieder aufersteht. Nein, Jesus war wirklicher, echter Mensch, sagt die Bibel. Klar war er auch Gott, aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an und wurde ein Mensch, wahrer, wirklicher Mensch und Gott. Und doch nicht so ein Gottwesen mit Superkräften, dem das alles nichts anhaben kann, sondern der ganz und wirklich als Mensch leidet. Tiefste Anfechtung, größtmögliche Dunkelheit und Verlassenheit. Und damit kämpft Jesus hier im Gebet, mit dieser Situation. Nachher kann er in die Situation hineingehen und es durchstehen. Die Entscheidung fällt hier im Gebet vor Gott. Wie gut, dass das berichtet wird, sonst wüssten wir nicht, wie hart es für Jesus war. Und dann wäre dieser Jesus, wenn er ein Superheld wäre, ziemlich weit von uns weg, weil wir alles keine Superhelden sind, keine Superkräfte haben, sondern Menschen, die müde werden, die manchmal das Wichtigste verpennen, weil wir Menschen sind, die in Tränen und Schmerzen untergehen können, die manchmal vor Angst zittern. So sind wir als Menschen. Aber dann sind wir nicht alleine, sondern in guter Gesellschaft. Das hat Jesus auch so erlebt. Wir haben einen Retter, einen Sohn Gottes, einen Gott, der unser menschliches Erleben bis in diese tiefsten Tiefen kennt und am eigenen Leib erfahren hat. Jesus hat eben nicht nur glückliche Stunden erlebt, wie bei der Hochzeit in Kana, wo er Wasser zu Wein gemacht hat. Das waren sicherlich frohe und glückliche Zeiten und Stunden. Und die hat er auch an anderen Stellen erlebt, mit seinen Jüngern und mit anderen Menschen. Viele frohe Stunden. Aber dann gab es auch eine Situation, wo Jesus die Unberührbaren berührt hat, die Aussätzigen, die keiner anfasste und die sich selbst nicht mehr helfen konnten. Und Jesus wendet sich ihnen zu. Und da ist diese Situation hier im Garten Gethsemane, wo ihm Angst und Bange wird, er weint, betet, zu Gott fleht. Echter Mensch. Und doch, und das ist das Tröstliche, dass er eben nicht wie wir oft dann untergehen, sondern den Weg findet, doch den Weg Gottes zu gehen. Und weil er diesen Weg gegangen ist, darum gibt es für uns Heil, Rettung, Verbundenheit mit Gott. Der echte Jesus, der Jesus, der wirklicher und echter Mensch war. Zweitens, der gehorsame Jesus. Obwohl er Gottes Sohn war, hat er zunächst durch das, was er durchmachen musste, Gehorsam gelernt. Wir haben eben im Passionslied auch davon gesungen, dass Jesus bis zum Kreuz gehorsam war. Diese Formulierung gibt es auch an anderen Stellen in der Bibel. Die Formulierung, dass Jesus gehorsam lernen musste, finden wir nur hier an dieser einen Stelle. Spannend. Weil Jesus wahrer und wirklicher Mensch war, fiel ihm das auch nicht einfach zu, sondern er musste lernen, wie wir Menschen eben lernen müssen. Trotzdem einen Schritt zurück. Gehorsam ist ja eigentlich ein schwieriges Wort geworden, oder? So viele trübe Erfahrungen in der Geschichte, besonders in der deutschen Geschichte, mit dem sogenannten Kadavergehorsam, mit einem Gehorsam, der selber nicht denken darf, der selbst keine Verantwortung hat, sondern einfach das tut, was man ihm sagt, das hat ja für uns einen schlechten Ruf bekommen. Und in der Gegenbewegung ist für uns ja eigentlich nur attraktiv, selbst bestimmen, selbst verwirklichen, selber denken, das tun, was ich richtig finde. Und Gehorsam hat einen ganz schlechten Klang bekommen. Da ist ja viel dran. Und dann könnte man vielleicht auch noch sagen, ja, hat nicht Paulus gesagt, dass Glaube frei macht? Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Was soll denn dieses komische Wort vom Gehorsam? Ich glaube, es ist gut, sich von diesen falschen Gehorsamsdingen frei zu machen und den Begriff nochmal neu für sich zu durchdenken und zu gewinnen. Und das kann man mit dieser Geschichte tun. Gehorsam, hören und gehorchen, gehört sowohl in unserer Sprache als auch in der Bibel zusammen. Auf Gott hören und tun, was Gott sagt. Das ist im einfachsten Sinne Gehorsam. Und jetzt heißt es hier, Jesus musste diesen Gehorsam lernen. Ich glaube nicht, dass es so gemeint ist, als ob Jesus an bestimmten Stellen seines Lebens auch mal nicht gehorsam war. Aber es betont, dass es auch für Jesus einfach nicht vom Himmel fiel. Dass er nicht mit Superkräften einfach immer das getan hat, was Gott wollte, sondern dass er das selbst auch tun und entscheiden musste. Dass es nicht ohne sein eigenes Entscheiden und Mitwirken an dieser Stelle ging. Jesus musste Gehorsam lernen. Was für einen Gehorsam hat Jesus gelernt? Nicht einen Gehorsam, der resigniert. Man kann ja doch nichts machen. Das Schicksal ist zu stark, Gott ist zu stark. Nicht einen resignativen, man kann es ja doch nicht ändern, sondern ein Gehorsam, der von einer ganz tiefen Überzeugung lebt. Wie betet Jesus in Gethsemane? Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Leidenskelch weggehen, an mir vorbeigehen. Erspar mir das, wenn es irgend möglich ist. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und nicht resignativ, man kann ja nichts machen, sondern Gott, ich glaube und vertraue, dass dein Wille wirklich gut ist. Und wenn das dein Wille ist und selbst wenn ich es nicht verstehe, Und selbst wenn ich davor Angst habe, diesen Weg zu gehen und wenn er mir alles abfordert und ich noch gar nicht weiß, wie ich da durchkommen soll, dann will ich doch glauben, dass dein Wille das Beste ist. Auch wenn ich es noch nicht verstehe. Und genau das ist es, worum es geht. Denn genau das hat Jesus auch an seine Jünger weitergegeben und hat gesagt, so sollt ihr beten. Unser lieber Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe. Und auch das ist kein resignatives Gebet, sondern genau von dieser Überzeugung getragen, Gott, du bist der Erfinder des Lebens. Und du hast den Überblick, auch da, wo ich keinen Überblick habe. Und auch wenn ich es überhaupt nicht verstehe und vielleicht mein Leben lang nie verstehen werde, und trotzdem, dein Wille ist gut. Und daran halte ich mich. Und daraus finde ich die Kraft, dann auch den Weg zu gehen und dir zu gehorchen. Was ist der erste Schritt des Gehorsams Gott gegenüber? Der erste Schritt heißt Glauben. Paulus kann das sogar zu einem Wort zusammenziehen. Im Römerbrief Kapitel 5 oder 1 Vers 5 spricht er von Glaubensgehorsam, den er aufrichten möchte unter den Heiden. Was heißt das denn? Auf Gott hören, wie Gott sagt, du bist mir wichtig, ich habe dich lieb. Ich habe alles für dich getan. Und ich höre und ich nehme an und lasse es gelten. Und das ist Glaube. Insofern gehören Glaube und Gehorsam von vornherein immer zusammen. Auf Gott hören und tun, was er sagt. Und das kann dann sehr konkret im Leben werden. Das kann sehr konkrete Auswirkungen und Folgen haben, wie Gehorsam dann aussehen kann. Ich nenne mal nur drei Beispiele und die kann jeder gerne selbst für sich weiterdenken und andere finden, die vielleicht noch zutreffender sind. Die Müdigkeit und die Faulheit am Sonntagmorgen sagen, bleib liegen und schlaf bis Mittag. Vor allen Dingen, wenn Zeitumstellung ist. Und der Gehorsam gegen Gott sagt, steh auf, hör auf Gott und triff Freunde im Gottesdienst und beim Kirchcafé. Vielleicht sagt Gott manchmal auch, wenn es gestern Abend so spät geworden ist, darfst du heute mal Livestream gucken. Auch zu späterer Zeit. Aber nächsten Sonntag bist du wieder dabei. Der Zeitgeist und manche Leute um uns herum sagen, sieh es doch nicht immer so eng mit der Wahrheit. Manchmal kommt man mit der etwas frisierten Wahrheit besser durch. Und Gott sagt, du sollst kein Falschzeugnis reden. Und der Zeitgeist sagt, ist doch üblich, ständig wechselnde Beziehungen. Und Gott sagt, ich bin treu zu dir. Ich stehe zu dir. Und du sollst in deinen Beziehungen, die du lebst, diese Treue Gottes abbilden. Drei von vielen Beispielen. Gehorsam lernen, so wie Jesus Gehorsam gelernt hat. Wir können das auch nicht einfach so. Und ich glaube, dass wir dabei immer wieder auch mal scheitern und mal falsche Wege gehen, aber wir können wieder zurückkommen und neu lernen. Und wo kann man am besten lernen? In der Gemeinde mit anderen zusammen. Wo mir andere sagen können, was sie schon gelernt haben und wie man das vielleicht auch hinkriegt. Und wo man sich gegenseitig ermutigen und stärken kann und gemeinsam auf den Weg ist und dann besser durchhält. Und dann kommt am Ende dieses Verses noch die Aussage, und weil Jesus treu zu Gott hielt, ist er schließlich auch erhört worden. Er ist nicht in dem Sinne erhört worden, dass ihm der schwere Weg erspart blieb. Er ist erhört worden, als Gott ihn auferweckte, am Ostermorgen ihm neues, unzerstörbares Leben gegeben hat. Sein Gebet war nicht ins Leere, aber manchmal muss Gott da auch warten bei uns, bis Dinge erhört werden. Und manchmal werden sie anders erhört, als wir uns das vorstellen. Aber wenn wir treu zu Gott halten, mit ihm leben, Gott erhört auch uns. Der echte Jesus, der wahre Mensch und der gehorsame Jesus. Und das dritte, der letzte Vers, der rettende Jesus. Nachdem er nun das Ziel erreicht hat, ist er für alle, die ihm gehorchen, zum Urheber ihrer endgültigen Rettung geworden. Wieder so ein schweres Wort, die Sache mit der Rettung. Brauchen wir das denn? Kriegen wir das nicht auch ohnehin? Also wenn einer auf der Rettungsbahre der Sanitäter liegt, dann ist irgendwie deutlich, der muss gerettet werden. Der kann sich jetzt nicht mehr selber helfen. Und der wird auch nicht mehr darüber diskutieren, ob er jetzt überhaupt einen Arzt braucht. Ich habe den Eindruck, im Blick auf Gott sind wir eher so Leute, die von der Trage wieder aufstehen und sagen, ich kann doch selber laufen und das schaffe ich schon bis dahin und so schlimm ist es nicht und ich brauche eigentlich keine Rettung. Und wenn das Rad meines Lebens eiert und vielleicht aus der Spur läuft, dann ziehen wir die Speichen ein bisschen nach und dann kommt das schon wieder hin. Die Bibel mutet uns diese Aussage zu, dass wir gerettet werden müssen. Die Frage ist, wie können wir uns dem nähern? Und ich glaube, dass die Passionsgeschichte wirklich dazu angetan und geeignet ist, sich dieser Wirklichkeit zu nähern und zu stellen. Das, was da berichtet wird, warum musste das sein? Musste das sein? Und manchmal ist es so, dass man vielleicht auch nochmal einen neuen Blick darauf braucht, um Dinge nochmal anders wahrzunehmen. Also mir hat zum Beispiel, das hier und da schon mal erwähnt, im letzten Sommer das gut getan, mal in Oberammergau die Passionsspiele zu sehen und manche Aspekte der Passionsgeschichte nochmal neu wahrzunehmen, wenn sie einem so vor Augen geführt wird. Ein ähnliches Erlebnis hatte ich, als ich vor einigen Jahren den Film Passion Christi gesehen habe. Man kann sicherlich darüber diskutieren, muss das alles so sein, wie das in dem Film dargestellt wird. Aber ich weiß noch, wie wir im Kino saßen und dann nach Hause fuhren und im Auto eigentlich keiner mehr sprach. Sprachlos. Über das, was da passiert ist. Und ich glaube, dass es ziemlich realistisch dargestellt ist in diesem Film. Und es ist gut, das mal erschreckend wahrzunehmen. So war das. So schrecklich. Und dann stellt sich die Frage, warum musste das denn überhaupt sein? So grausam. Und die Kreuzigung ist wirklich eine der brutalsten Möglichkeiten, die Menschen sich jemals ausgedacht haben, um Menschen vom Leben zum Tod zu bringen. Und es war grausam, schrecklich. Deswegen, weil unsere Schuld so schrecklich ist, so grausam. Weil unsere Verlorenheit vor Gott so grausam ist. Weil unsere Gleichgültigkeit manchmal so grausam ist wie die Gleichgültigkeit der römischen Soldaten, die Jesus foltern. Weil wir manchmal selbst so eine zynische und ablehnende Haltung in uns haben, wie sie Herodes an den Tag legt, als Jesus vor ihn gebracht wird. Und weil unsere Feigheit manchmal auch so groß ist wie die von Pilatus, der gegen besseres Wissen einen Verbrecher freilässt und den, den er als unschuldig beurteilt hat nach römischem Recht, dann doch ans Kreuz schickt in den Tod. Ja, wir sind so. Wir wollen ja eigentlich nicht immer nur das Schlechte am Menschen wahrnehmen. Und das Leben wird auch schwierig, wenn man bei den anderen zum Beispiel immer nur das Schlechte sieht. Und Menschen, die so sind und bei den anderen immer nur das Schlechte sind fast nicht zu ertragen. Mit solchen Leuten kann man eigentlich nicht zusammen sein. Und darum glauben wir alle immer gerne an das Gute im Menschen. Das macht es uns ein bisschen leichter. Aber wie ist es mit uns Menschen? Gott sei Dank gibt es viel Gutes in Menschen und unter Menschen. Und Gott sei Dank passiert immer wieder viel Gutes. Aber wir Menschen sind eben auch so, wie es uns in den Nachrichten jeden Tag begegnet. Alles dieses Potenzial haben wir Menschen als Menschen. So zu werden wie ein Putin und seine Helfer, so zu werden wie Hitler und seine Schergen in den KZs und wie diese beiden Mädchen im Siegerland. Menschen. Wir sagen dann leicht, das ist doch unmenschlich, weil wir es nicht wahrhaben wollen. Es stimmt auch irgendwie, es ist unmenschlich, weil es sich gegen Menschen richtet und ihr Leben zerstört. Aber es ist auch zutiefst menschlich, das Böse, weil wir dazu fähig sind, so sind wir. Und Gott sei Dank, wenn Gott uns bis jetzt in unserem Leben vor vielem bewahrt hat, wozu wir fähig gewesen wären. Wir sind so. Wir sind alle zu Schlimmem fähig. Dank an Gott, dank an Menschen, die uns gute Wege gezeigt haben. Danke, wenn wir den Glauben früh kennengelernt haben und uns dadurch manches erspart geblieben ist. Aber so sind wir Menschen. Und genau darum wusste Gott sich keinen anderen Rat, als Jesus diesen Weg gehen zu lassen. Ja, wir sind verloren. Ohne Jesus wären wir verloren, weil wir so sind, wie wir sind. Und darum musste Jesus diesen Weg gehen. Aber weil er ihn gegangen ist, deswegen gibt es Heil, gibt es Vergebung, gibt es Neuanfang. Nichts ist so schlimm, als dass Gott es nicht vergeben könnte. Nichts ist so kaputt, als dass Gott es nicht wieder heil machen könnte, spätestens in seiner neuen Welt und ansatzweise auch schon mal vorher. Und darum dürfen wir es glauben, so wie es dann im Passionslied heißt, das, was du, Herr, getragen, ist alles meine Last. Du hast es, ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Jesus, der Urheber unserer Rettung, weil er diesen Weg gegangen ist und weil daraus unsere Rettung kommt und er sie uns schenkt. Nur einer kann uns retten, wenn wir es ihm einfach glauben. Ihm abnehmen, dass er am Kreuz auch für uns gestorben ist. Dass er auch für uns die Gottesferne überbrückt hat. Und wenn wir das glauben und annehmen, dann erfahren wir diesen rettenden Jesus. Wer ihm glaubt, ist für immer und ewig gerettet. Ewig geliebt, nie mehr verloren, immer Kind Gottes. Was für ein einmaliges Angebot. Greifen wir zu. Erkennen wir Jesus und seine Rettung an. Erkennen wir sein Urheberrecht auch auf unsere Rettung an. Lass uns beten. Danke, Herr, dass du als wahrer und wirklicher Mensch diesen Weg gegangen bist und uns darum so nah bist in all unseren Ängsten und Verzweiflungen und Ausweglosigkeiten, wenn wir nicht alleine sind, sondern du an unserer Seite. Und danke, dass du den Weg gefunden hast, dich trotzdem dem Willen des Vaters zu stellen, aus dieser tiefen Überzeugung, dass es nichts Besseres gibt als den Willen Gottes. Herr, und wir wollen das lernen. Und wollen so auch gehorsam lernen, dir zu vertrauen, dass du den besten Weg für uns hast, auch wenn wir manches nicht verstehen. Danke, dass du der Urheber bist, der auch uns das Heil schenkt und dafür sorgt, dass wir ankommen. Amen.